Hallo Johannes.
Hallo Marie.
Du bist hier in Berlin. Du bist normalerweise nicht in Berlin. Du bist aus ziemlicher Ferne angereist. Würdest du dich kurz vorstellen und sagen, woher du kommst?
Genau. Mein Name ist Johannes Wasmer. Ich bin mehr oder minder gerade aus Osaka gekommen, wo ich seit 2,5 Jahren Professor für neuere deutsche Literatur an der Osaka University bin und selbst vor allen Dingen im Bereich Literatur, Kulturwissenschaft forsche, auch mit ästhetischen Fragestellungen durchaus auch mal in die Philosophie hineinluge und mich also nicht in der gesamten Breite der deutschen Geisteswissenschaft umtue, aber doch jenseits der engen literaturwissenschaftlichen Disziplin auch unterwegs bin.
Und in Osaka vertrittst du die deutsche Literatur?
Genau, in Osaka vertrete ich die deutsche Literatur, wobei auch das, wie das bei zumindest in der japanischen Auslandsgermanistik der Fall ist, wenn man inhaltlich unterrichtet, sehr stark in die Philosophie hinein tendiert. Also ich unterrichte mindestens zur Hälfte insgesamt Philosophen und Historikerinnen. Denn natürlich ist die deutsche Literatur in Osaka eine Orchidee, was ganz hervorragende Betreuungskonstellationen ermöglicht, was mir auch die Chance gibt, intensiv zu forschen, auch am Verhältnis Japan-Deutschland intensiv zu arbeiten. Und das ist so ein bisschen die Arbeitskonstellation in Osaka. Also jenseits einer ganz engen Denomination deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts mit besonderem Fokus auf X oder Y, sondern eher auch ein weiteres Spektrum, was mir doch im Moment zusagt, für meine aktuellen Ausrichtungen. Das mag sich in Zukunft wieder ändern, dass ich mich in einiger Zeit dann wieder mehr auf ein oder zwei Themen fokussiere. Aber gerade ist es jenseits meines Buchprojekts, glaube ich, ganz schön, den Blick auch ein Stück weit weiten zu dürfen.
Du hast dein Buchprojekt angesprochen. Was ist denn dein Buchprojekt?
Im Moment schreibe ich aktiv an ein Buch Schrift als Präsenz, Metaphysik, Magie, Materialität, in dem es um das Verhältnis von Schrift und Präsenz gehen soll, das ja, wenn man Derrida Glauben schenken mag, wenn man Derrida ernst nimmt, so nicht denkbar ist, so nicht möglich ist. Und ich glaube, es gibt bestimmte Argumente, doch von einer Präsenzhaftigkeit von Schrift auszugehen. Und dafür möchte ich in dem Buch gerne plädieren, dass auf der einen Seite eine theoretische Schwerpunktsetzung haben wird und dann eben mit diesen drei Themensetzungen, Metaphysik, Magie und Materialität, doch durchaus auch vor allen Dingen literaturgeschichtliche, aber nicht nur Anwendungsbeispiele vorstellen und diskutieren wird.
Schön, da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen.
Auf jeden Fall.
Wir haben uns kennengelernt im Mai, glaube ich, auf einer Konferenz in Essen. Die Konferenz hieß Figuren des Mangels und da haben wir dann im Gespräch danach festgestellt, dass wir teilweise Überschneidungen haben in unseren Interessen.
Ja.
Und das Gespräch für dich auch eine große Rolle spielt. Hm?
Genau, die Ausgangssituation unserer Unterhaltung, unseres Gesprächs in Essen war, glaube ich, Nancy, wenn ich es richtig zusammenkriege. Ich habe mit zumindest den Begriffen Gespräch und Dialog relativ viel zu tun, weil ich seit mittlerweile 5 Jahren, glaube ich, im Vorstand der Martin-Buber-Gesellschaft tätig bin und auch relativ intensiv mich mit dem Gedanken des Gesprächs auseinandersetze, was passiert eigentlich im Verhältnis zwischen ich und anderem, im Gespräch, in der Unterhaltung, wie kann man überhaupt ein Gespräch auffassen, inwieweit konstituiert das Gespräch Individuen etc. pp. Und so sind wir dann eben sehr schnell ins Gespräch gekommen und haben gemeinsame Themen gefunden. Und diese gemeinsamen Themen haben mich jetzt hier nach Berlin zu dir geführt. Ja.
Genau. Ja. Und jetzt hast du gerade drei Begriffe eingebracht: Unterhaltung, Gespräch und Dialog. Würdest du die drei Begriffe voneinander absetzen und wenn ja, wie?
Ja, würde ich, glaube ich, tatsächlich. Die Unterhaltung wäre für mich der alltäglichste Begriff, der am wenigsten philosophisch aufgeladen ist. Der Begriff des Gesprächs ist ein Begriff, der mir intensiv bei Hans-Georg Gadamer begegnet ist, denn indessen Hermeneutik, vor allen Dingen in Wahrheit und Methode und den Texten drumherum, spielt der Begriff des Gesprächs eine ganz zentrale Rolle meines Erachtens, und zwar in der Form, dass sich Verstehen immer im Gespräch ereignet und dass es dazu ein Gespräch zwischen Text und Leserin benötigt. Das wäre die...
Achso, das Gespräch kann auch mit dem Text sein. Das muss
jetzt nicht klar, mit einer anderen Person sein. Also auf jeden Fall. Mhm. So lese ich zumindest Gadamer. Mhm. Auf der dritten Seite wäre der Dialog eben ein klassischer buberianischer Begriff. Es gibt ja den Begriff der Begegnung, der bei Martin Buber sehr groß gemacht wird. Also im Dialog mit dem anderen entsteht eine Begegnung, die begrifflich gar nicht mehr aufzulösen ist. Das wäre vielleicht auch ein zumindest latenter Unterschied zu Gadamer. Und daraus entwickelt Buber diesen Satz, der in Ich und Du eine ganz zentrale Rolle spielt. Der Mensch wird am Du zum Ich. Also der Mensch konstituiert sich am Du. Das kann man auch kritisch sehen. Ich glaube, ich würde das so gar nicht zwingend unterschreiben, sondern nur partiell. Aber das wären zumindest mal drei Unterscheidungen, die ich tendenziell begrifflich treffen würde.
Ja. Und bei Dialog denkt man natürlich auch sofort an die sokratischen Dialoge von Platon. Und ich benutze immer den Begriff Gespräch. Ich habe jetzt gerade noch mal so einen Text wiedergelesen, den wir vielleicht auch später noch mal ansprechen können, von Deleuze. Da ist er im Dialog mit Claire Panet und das Buch heißt Dialoge. Und den Text habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt. Und ich hatte den zuerst auf Englisch gelesen und da heißt der Titel What is a conversation? What is it for? Und auf Deutsch wurde es übersetzt mit eine Unterhaltung, was nützt sie? Und da habe ich erstmal gedacht, das ist vielleicht nicht so eine glückliche Übersetzung. Erstmal dachte ich, ich hätte wahrscheinlich eher den Begriff Gespräch genutzt. Und aber auch daran habe ich erst überlegt, was für mich eigentlich der Unterschied ist. Und dann habe ich mich vor allem daran gestört, an diesem was nützt sie? Nicht what is it for, sondern was nützt sie? So dieses Funktionale da reinzubringen. Genau, aber ich glaube, da werden wir im Gespräch sicher noch alles schön mischen. Wir hatten uns im Vorgespräch ich habe in meine Notizen geguckt, wir hatten nicht so richtig einen Arbeitstitel oder sowas vereinbart, was ich sonst mache, sondern so drei Begriffe, die ziemlich mächtig sind, standen in meinem Notizheft, nämlich Gespräch, Ästhetik, Sinn. Und das ist, mal gucken, wie wir das heute alles mischen. Ja.
Wie wir die drei neu in Konstellation setzen, in Vibration bringen. Aber ich glaube, das wird uns gelingen.
Ja. Ja. Du hast jetzt gerade schon über Gadamer und Buber gesprochen. Du hast auch einen Text geschrieben, wahrscheinlich mehrere, aber einen davon, den du mir geschickt hast, den ich gelesen habe, wo du die beiden auch miteinander vergleichst. Und du hast jetzt gerade über Gadamer gesagt, dass es bei ihm im Gespräch darum geht, sich zu verstehen. Ich bin da kurz hängen geblieben, ob du das so gemeint hast. Also geht es darum, sich zu verstehen oder geht es um Verstehen im Allgemeinen? Also dass sich Verstehen ereignet in einem Gespräch?
Genau, das Zweitere. Ich glaube, die Illusion, den anderen tatsächlich zu verstehen, und zwar mehr oder minder unabhängig, welche theoretischen Hintergrund man anlegt, kann man und sollte man ad acta legen. Sondern es geht um das Verstehen selbst, um das Ereignis des Verstehens, um den Vollzug. Das ist ein Begriff, den ich recht geglückt finde. Um den Prozess des Verstehens vielleicht auch, also das Unabschließbare des Verstehens. Aber nie darum, oder es ist per se nicht möglich, den anderen als den anderen, der er ist, so könnte man vielleicht formulieren, zu verstehen, sondern bestenfalls den anderen, wie er in der eigenen Vorstellung sich zeigt, zu verstehen. Das entspricht ja aber nicht dem anderen selbst, sodass man diese Idee des Verstehens mutmaßlich, würde ich sagen, aufgeben sollte. Das entspricht auch zumindest meiner Gadamer-Lektüre. Es geht, glaube ich, nicht darum, bei Gadamer zumindest, den anderen selbst zu verstehen, sondern es geht darum, den Akt des Verstehens oder den Weltzugriff des Verstehens zu vollziehen, punktum.
Angesichts des anderen sozusagen.
Genau, genau. Und ähnlich wäre es auch bei, bei Buber figuriert. Die Begegnung ereignet sich gerade nicht, indem der andere angeeignet wird, verstanden wird, sozusagen in sich hineingeholt wird, sondern indem der andere ein anderer bleibt. Und dann gibt es bei Buber den Begriff des Zwischen, der ja gerade dieser Aneignung ein Stück weit widersteht. Ja, wenn etwas sich im Zwischen ereignet, dann wird der andere ja gerade nicht in sich reingeholt.
Wenn man so ein Raum offen bleibt, der gar nicht geschlossen werden kann.
Genau, ja. Genau. Und ja, deswegen ist auch bei Buber, denke ich, die Bewegung nicht eine, die im Sinne einer klassischen schleiermacherischen Hermeneutik, dass da dass man sich in die Seele des Gegenübers einfühlt oder in die Seele des Autors, der Autorin einfühlt. Diesen Gedanken findet man, glaube ich, in der Form weder bei Buber noch bei Gadamer, dass man das ursprünglich Gemeinte in irgendeiner Form im Gespräch verstehen könnte, im Dialog verstehen könnte. Das halte ich für nicht möglich.
Also es geht um Verstehen in beiden Punkten, aber es geht nicht um Verstehen von etwas. Wobei genau. Etwas der andere sei oder die andere sein kann oder der Text sein kann.
Ich würde schon sagen, von etwas, also ein Verstehen, das sich von seinem Gegenstand löst, das wäre dann wären wir schon bei der Ästhetik, denke ich, und bei der reinen Ereignishaftigkeit des Verstehens, die dann Selbstzweck, reiner Selbstzweck wäre. Aber dieses Etwas ist nicht das Etwas des anderen oder das Etwas in seiner Eigenheit, sondern das Etwas in meinem Verstehen, was dann eben nicht dem eigentlichen Etwas, so es das geben mag, oder auch nicht entsprechen kann. Ja. Also dieses Etwas ist nie das Etwas eines absolut gesetzten Gegenstands, sondern immer nur des Gegenstands in der Form, ja, in der ich diesen Gegenstand oder mein Gegenüber erfasse, verstehe, wahrnehme.
Also man versteht die ganze Zeit, aber man hat nie verstanden.
Ja. Das wäre, ja. Glaube ich, ja, das kann ich so unterschreiben. Und ich glaube, das würde auch mit der zumindest etwas moderneren hermeneutischen Theorie zusammengehen.
Ja. Ja. In dem einen Text über Buber erwähnst du, und da beziehst du dich auch auf Roland Barthes, ich glaube, da geht es darum, dass für Buber Sagen ein intransitives Verb ist. Mhm. Und es gibt einen Text von Roland Barthes, da Schreiben ein intransitives Verb. Und ganz kurz zur Erklärung an die Zuhörer, ein transitives Verb hat ein Objekt, also zum Beispiel ich schreibe ein Buch. Und ein intransitives, es gibt aber auch intransitive Verben, die brauchen kein Objekt. Also die vollziehen sich sozusagen einfach. Und eigentlich, und Roland Barthes zeichnet nach, dass Schreiben eigentlich ursprünglich mal in der Verwendung immer ein Objekt hatte. Ich schreibe einen Text oder ich schreibe ein Buch oder ein Essay oder so. Und beobachtet dann, dass es sich wandelt in der Zeit und dass auch gerade bei der Selbstbeschreibung, wenn er jemanden fragt, was machst du denn so? Ja, ich bin Autor oder Autorin, ich schreibe. Und auf einmal wundert er sich darüber, dass das Schreiben auf einmal als intransitives Verb verwendet wird. Einfach nur als sei man im Prozess des Schreibens. Und das ist, findet er aber, also das begrüßt er, das ist wie eine positive Wandlung. Und bringst das in diesem Text mit Buber in Verbindung und machst eine Parallele, dass für Buber das Sprechen oder das Sagen auch wie ein intransitives Verb verwendet wird. Und gerade nur, weil wir über das Verstehen gesprochen haben und daher meine Frage, Verstehen von etwas, würdest du sagen, dass für Gadamer und Buber Verstehen, also dieses, man versteht immer, aber man hat nie verstanden, oder was versteht man da eigentlich, dass man auch sagen könnte, dass Verstehen hier ein intransitives Verb ist?
Das ist eine sehr interessante Frage, mit der ich mich noch nie auseinandergesetzt habe. Mein allererstes Gefühl dazu wäre eher nein, sofern man davon ausgeht, dass man selbst immer zwischen ich und anderem unterscheidet, also dass es die subjektive Differenz gibt zwischen ich und anderem und dass sich Verstehen immer auf anderes richtet. auch wenn man sich selbst versucht zu verstehen, dann teilt man sich sozusagen versuchsweise in zwei und versucht von außen wiederum auf sich selbst draufzuschauen und macht sich selbst zum anderen, sodass Verstehen immer einen Gegenstand hat. Beim Sagen ist es, denke ich, so, ein Stück weit hast du das ja schon ausgeführt bezüglich des Intransitiven, dass wir es hier ja gerade nicht mit einer Rezeption, sondern im weitesten Sinne mit einer Produktion zu tun haben. Und das, was produziert wird, was gesagt wird, befindet sich vielleicht jenseits dessen, was du eben angesprochen hast, nämlich jenseits des Nützens, des Direkten, sondern es bewegt sich vielleicht eher im Bereich des Konstituierens. Und dieses Konstituieren ist für Buber in dessen dialogischer Philosophie ganz zentral. Also ein Mensch, der du sagt, konstituiert den anderen und darüber auch sich selbst, indem er sich zum anderen in Beziehung, in Relation setzt und damit wird eine Begegnung erzeugt. Und dieses Sagen selbst ist kein inhaltliches Sagen, sondern die Tatsache des Sagens. Mhm. Es gibt einen ganz ähnlichen Gedanken, denke ich, bei Levinas, vor allen Dingen Freikopf in Jenseits des Seins oder Anders als Sein geschieht, in dem das Sagen ein Kerygma ist, also eine gewisse Vorursprünglichkeit, in der der Mensch oder ja, in der der Mensch gar nicht anders kann, als sich selbst zu konstituieren, qua, ich formuliere es jetzt mal anders, qua Sprechen, also qua Selbstäußerung. Und auch damit wird etwas gesetzt, etwas konstituiert. Was da gesetzt wird, das ist völlig offen, sondern es geht nur um den Akt der Konstitution. Und ich würde behaupten, dass das beim Verstehen nicht der Fall sein kann, weil zumindest im verstehenden Geist, im verstehenden Kopf ein Etwas vorliegt, das verstanden wird. Also auch wenn ich eine Vision habe und im Drogenrausch bin, intoxikiert bin oder wenn ich eine mystische Erfahrung habe, man denkt an die mittelalterlichen Mystiker, an Hildegard von Bingen oder wen auch immer, die vielleicht keine materielle Entsprechung haben, sondern eine reine Fantasie. Auch das ist ja dann eine bestimmte Wahrnehmung, die dann zu einem bestimmten Verstehen führt. Gibt es, glaube ich, Freikopf auch bei Husserl in Husserls Phänomenologie Überlegungen zu, wie mit solchen Erfahrungen, Fantasien, heißt das bei Husserl, glaube ich, umgegangen werden soll. Also da waren wir jetzt in einem phänomenologischen Bereich. Wie geht man dann mit dieser Form von Wahrnehmung an, die keine materielle Entsprechung hat? Aber auch beim Verstehen würde ich sagen, dass es sich in diese Richtung...
Das ist interessant, weil ich wollte auch gerade auf die mystische Erfahrung zu sprechen kommen, weil ich darüber nachgedacht habe, was eigentlich... Also die mystische Erfahrung ist ja durchtränkt von Signifikanz und Wissen und Verstehen und dem Gefühl zu verstehen. Was da so genau verstanden wird, ist nämlich überhaupt nicht klar. Und ich habe mich gefragt, ob wenn man sagen kann, dass die vielleicht so eine... philologische, vielleicht auch philosophische Hermeneutik immer fragt, was bedeutet das? Dass dann vielleicht die mystische Erfahrung, dass der Satz, der mir dazu einfällt, ist eigentlich so ein Ich verstehe. Nicht ich verstehe das, sondern ich verstehe, also dieses I see. Und also gerade die Vision, also im Englischen zeigt sich das so schön, weil das Sehen, I see, natürlich mit dieser mit dem mystischen Glanz und so gut zusammengeht. Und da habe ich mich aber gefragt, ich habe es nicht für mich gelöst, deswegen bringe ich es ein, ist, ob was das eigentlich für ein Verstehen ist, also ob das ein Verstehen von was einem selbst vorausgängigen ist, dass man dann gezeigt bekommt und sozusagen sieht, also die Mystikerin, die Gott sieht oder so. Oder ob da so Verstehen so ganz komisch in sich selbst, auf sich selbst zurückfällt und dann vielleicht auch kein intransitives Verb ist im Sinne von man versteht als Prozess, aber trotzdem hat es so eine ganz merkwürdige irgendwas fällt da auf sich selbst zurück. Also was dieses Verstehen eigentlich ist. Oder vielleicht ist dann IC nämlich besser.
Ja, das IC ist vielleicht auch besonders interessant, weil es das Verstehen auf Sinnesphänomene zurückführt und zurückgleiten lässt sozusagen. Mhm. Also es geht von der Tiefe wieder auf die Oberfläche zurück. Und das ist, glaube ich, für eben Phänomene, die vielleicht auch eine gewisse Hermetik zu haben scheinen, ein schönes Moment, die zu verbalisieren, wenn man irgendwie etwas ahnend, verstehend begreift. Ich habe jetzt nochmal drei andere Begriffe dazu gesetzt, die das versuchen zu umschlingen, dieses Phänomen. Die mystische Erfahrung ist, glaube ich, auf der einen Seite eine Erfahrung, in der man immer etwas versteht, schon. Aber dieses Etwas muss in keinster Weise irgendeine Entsprechung haben und auch in keinster Weise definierbar sein. Also ich würde weit Abstand nehmen von der Behauptung, dass dieses Etwas in irgendeiner Form
zu haben ist, daraus zu holen
genau,
ist.
Genau, konturiert werden kann, genauer. Sondern das Etwas, was verstanden wird, und das gilt, glaube ich, im Besonderen für die mystische Erfahrung, konstituiert sich im Moment des Verstehens und kriegt erst dann seine eigentliche Gestalt. Und dann ist man natürlich auch sehr schnell in einem Bereich der Ästhetik und der ästhetischen Erfahrung. Und das gilt wahrscheinlich wiederum im Besonderen für mystische Erfahrungen und mystische Ereignisse. Das heißt, es braucht immer einen Gegenstand im Verstehen, aber dieser Gegenstand bildet sich erst im Verstehen selbst und ist nicht gewissermaßen dem Verstehen notwendig vorgängig. Das wäre meine Beschreibung, während es beim Sagen, beim intransitiven Sagen, genau diesen Gegenstand nicht zwingend braucht. Und das wäre wiederum auch eine Möglichkeit, an Buber kritisch heranzugehen, weil im Moment des Sagens ja doch der Mensch wird am Du zum Ich. Indem man Du sagt, konstituiert man den anderen, konstituiert man sich selbst. Man Konstitutionen von etwas hat im Moment des Sagens.
Genau, und aber auch mit Buber, wenn man jetzt dieses, ich muss sagen, dass ich weder viel Buber noch Gadamer gelesen habe, aber ich komme wirklich so über deine Texte daran, also ich bin da völlig unschuldig. Und daher mein erster Eindruck, so wie du auch über Buber schreibst, das klingt eigentlich für mich sehr mystisch. Also das ist auf jeden Fall absolut religiös aufgeladen, dieses Gespräch oder dieses das Ich und Du des anderen als Ereignis. Und gerade wenn wir das mit der mystischen Erfahrung, weil das jetzt gerade schon reingekommen ist, vergleichen und bei diesem, ich finde es ja immer ganz gut, das in eine andere Sprache zu übersetzen, weil sich dann so viel zeigt. Und ich fand es schön, dass du gleich die Ästhetik mit reingebracht hast, dass man im Englischen IC nämlich dann eigentlich bei der ästhetischen Erfahrung ist. Und in einem Gespräch, wo man den anderen eigentlich nie oder die andere nie kennen kann und nie verstehen kann, gibt es ja trotzdem diesen Moment, wo man sich gesehen fühlt, ne? Oder I feel seen oder I see you, was nicht heißt verstanden. Also wenn sich zwei Menschen begegnen und sie fühlen sich, haben das Gefühl, sie sehen sich, dann haben sie irgendwie was ganz Wichtiges übereinander verstanden, aber sie haben sich eigentlich nicht verstanden. Das klingt dann immer eher so wie Seelenverwandtschaft oder man hat sich irgendwas gezeigt oder ereignet zwischen den beiden. Jetzt dachte ich gerade, vielleicht ist dieses Etwas des Verstehens, vielleicht ist das einfach dieser Zwischenraum, der sich auftut, von dem Buber spricht.
Ich würde dir völlig recht geben. Ich fange mal mit genau diesem Phänomen an. Ich würde schätzen, ohne dass ich darüber jetzt länger reflektiert hätte, dass der Moment ist, auf der einen Seite ein Moment, in dem man das Gegenüber einer Intensität versteht oder zu verstehen meint, und zwar vielleicht auch reziprok, die schon weitreichend ist. Also dass man in vielem nachvollziehen kann, sich einfühlen kann in Beweggründe, in Motive etc. pp., die das Gegenüber bewegen. Und in der auf der anderen Seite aber genau die Grenzen nachvollziehbar werden. Also dass man eben den Zwischenraum, den Gap, der zwischen mir und dem anderen sich auftut, noch spürt. Und dann wird, glaube ich, das I see you zu einer Art tieferem, du hast eben von Seelenverwandtschaft, glaube ich, gesprochen, zu einer tieferen Nähe. Nähe als Begriff, der bei Levinas auch eine ganz wichtige Rolle spielt, die auch gerade bei Levinas wiederum aus dem Anerkennen der Distanz und der unüberbrückbaren Distanz zum anderen besteht. Also bei Levinas heißt das ja, dass es darum geht, nicht indifferent gegenüber dem anderen zu sein. Und wenn ich indifferent bin, bin ich auf einer Ebene mit ihm. Und erst wenn ich die Differenz markiere zum anderen, bin ich nicht indifferent und kann mich sozusagen dem anderen, ich nenne es jetzt mal hingeben, in Verantwortung gegenüber ihm haben und so weiter und so fort. Also genau der Gap zwischen mir und anderem kann, glaube ich, diese tiefere Erfahrung von Nähe, von Vertrauen, von Seelenverwandtschaft induzieren. Und das Zweite, was du genannt hast, dass es sich bei Buber schon sehr nah an mystische Traditionen anschließt, das würde ich mit Ausrufezeichen unterschreiben. Das vielleicht nur hinten dran gehangen kurz. Buber hat zur christlichen Mystik interessanterweise, Buber ist auch sehr aktiver im Zionismus, anfänglich aktiver Jude gewesen, zur christlichen Mystik promoviert. Es gibt auch Schriften zum Messianismus, Schriften zum Christentum von Buber, die mittlerweile auch in der Werkausgabe erfreulicherweise ediert vorliegen. Es gibt starke Auseinandersetzungen mit dem Chassidismus. Buber selbst kommt aus einem chassidisch geprägten Elternhaus. Das ist ja auch so eine Art von jüdischer Mystik in bestimmten Hinsichten, sodass Buber durchaus sich in diesen Räumen stark umgetan hat, denkerisch. Und ich glaube auch, das Judentum ist in bestimmten, zumindest das Judentum, dem Buber entstammt, ist in bestimmten Hinsichten relativ nah an solchen Potenzialen dran. Das wurde nicht unkritisch gesehen. Es gibt zum Beispiel von Gershom Scholem doch durchaus starke Kritik an Buber. Ich frei Kopf an Bubers chassidischen Erzählungen beispielsweise. Also auch innerhalb der jüdischen Community der Zeit wurde Bubers Herangehensweise durchaus auch kritisch betrachtet. Ja. Aber eben eine starke Nähe zur Mystik.
Ja. Und das, also ich, wir hatten ja schon festgestellt, wie unsere eine Überschneidung bei uns ist, das Gespräch. Und natürlich interessiert mich dann auch, wenn sich Buber fürs Gespräch darüber schreibt. Und ich muss aber sagen, das ist so bei meinem Leseeindruck, es hat was Mystisches, es hat was fast von so Mutter-Kind-Diade oder sowas. Also so ein Aufgehen im Anderen und auch dieses Ich werde am Anderen zum Ich passt da ja rein. Ich frage mich die ganze Zeit, über was wird denn geredet? Also bei mich immer der produktive Aspekt eines Gesprächs interessiert. Und auch mit dem Begriff der Seelenverwandtschaft, der liegt manchmal so nahe, ich finde den ganz schwierig. Und würde da mit Deleuze sozusagen sagen, Wiedererkennen ist schlecht sozusagen. Es geht, weil wenn man sich sozusagen wiedererkennt, dann geht man auf in der Gegenwart in dieser dyadischen Erfahrung. Und aber in einem Gespräch, also bei Buber klingt es so sauber. Mhm. Und für mich ist ein Gespräch schmutzig. Also oder wild oder weiß ich nicht, besteht aus Fragmenten und Einzelteilen und da passiert ja was und da entsteht Produktion. Und deswegen, also das ist einfach mein persönlicher Zugang dazu und komme ich eben aus einer ganz anderen Richtung. Aber mich würde interessieren, ob Buber sich überhaupt dazu äußert, zu dem, weil wir auch von Sinn gesprochen haben, jetzt nicht nur in der, also Sinn wirklich in dem Sinne von, über was wird eigentlich geredet? Was ist mit dem Gespräch selbst? Was ist mit den Inhalten? Und mit Inhalten meine ich jetzt auch nicht unbedingt nur Information, die prozessiert wird oder die Bewegung von Wissen auf die, also von der einen Seite auf die andere, dann wären wir ja beim sokratischen Dialog, sondern der ganzen dreckigen Schönheit von Sprache sozusagen. Mhm. Wo ist die bei Buber oder kommt die da nicht vor?
Das ist eine sehr interessante Frage. Das ist, also dass Buber dir zu sauber ist, auch ein sehr interessantes Wording, das ich ganz spannend finde. Und das stimmt vielleicht auch einfach. Mir ist das, was Levinas denkt, eben zu dieser Distanzmarkierung, die es bei Buber auch gibt, aber die sozusagen eine zu überwindende ist, ansprechender gelöst für mich. Ich habe jetzt eben noch bei dem, was du ausgeführt hast, eine etwas andere Spur im Kopf gehabt, die ich mal verfolge. Ich hoffe, ich komme gleich wieder auf unsere aktuelle...
Wir befinden uns mitten in der ganzen dreckigen Schönheit von Sprache.
Genau, also zum dreckigen Gespräch, genau dem, was wir jetzt aufführen, gewissermaßen, versuche ich auch gleich nochmal zu kommen. Aber es gibt eine Trias, wir haben eben gesagt oder eben darüber gesprochen, dass der Mensch sich am Du zum Ich erklärt oder dass der Mensch am Du zum Ich wird. Und es gibt ja eine ganz gegenteilige Wendung, interessanterweise von jemandem, der für Buber auch wichtig war, nämlich bei Nietzsche. Diese epochemachende Wendung von Werde, der du bist. Und das ist ja gerade die Entwicklung des Ichs aus sich selbst heraus. Also eine ganz andere Vorstellung als diejenige, die wir bei Buber finden, wo die Selbstkonstitution auf den anderen gewissermaßen ausgelagert wird. Und ich halte beide Überlegungen für nicht unproblematisch. Also das eine Mal hat man eine absolute Egomanie, die aus ganz vielen verschiedenen Gründen problematisch ist, die interessanterweise dann meines Erachtens in etwas, das würde jetzt zu weit führen, aber ich nenne es einfach mal kurz, in etwas umgedrehter Weise sich bei Orientalism, bei Edward Said wiederfindet. Also in Orientalism macht Said eine bestimmte Vorstellung der Selbstkonstitution, des Wiederaneignens von eben kolonialen Begriffen oder kolonial geprägten Begriffen, die sozusagen sich wieder einverleibt werden sollen, völlig nachvollziehbare und auch berechtigte Vorstellung, berechtigte Idee und zugleich eben meines Erachtens in Fragen der Selbstkonstitution nicht in jeder Hinsicht unproblematisch. Und das gleicht darin eben so ein Stück weit diesem Werde, der du bist, bei Nietzsche, das ich auch nicht unproblematisch finde. Denn man ist ja schon jemand und sich dann aus sich selbst heraus wie eine Blume, die nur zur Blüte kommen soll, um so in so Bildern der Lebensreform vielleicht mal zu agieren, sich zu entwickeln, das halte ich für neoromantischen ich will nicht sagen Unfug, aber für neoromantische Vorstellungen, die man jetzt nicht unbedingt teilen muss. Und umgekehrt halte ich aber auch die Idee, dass man sich nur am anderen konstituiert, wie es das bei Buber gibt, für nicht unproblematisch, weil wir in dem Moment eine sozusagen den anderen uns einverleiben oder den anderen uns aneignen und sei es nur als Folie, von der wir uns abgrenzen. Aber wie konstituiert man sich dann, also wenn man sich weder aus sich selbst daraus konstituieren kann, noch nur am anderen konstituieren kann, ja, wie soll es dann funktionieren? Und ich finde da das Konzept von Levinas ganz schön, eben durch die Distanzmarkierung und durch die Verantwortung, die Levinas daraus für den anderen erstellt, also nicht, dass das Ich sich am anderen konstituiert, sondern dass sozusagen das Ich sich in Verantwortung auf den anderen richtet. Und damit ist die Bewegung ein Stück weit eine andere, die Richtung, die das Ganze hat. Und das ist mir doch insgesamt sympathischer. Und ich glaube, jetzt komme ich zum Schmutzigen wieder zurück, und ich glaube, dass dass auch der Moment des Schmutzigen ist, des Dreckigen, dass man sich eben gerade nicht durch das Einverleiben des anderen konstituiert und auch nicht nur aus sich selbst heraus, sondern gerade in diesen Zwischenräumen, die dreckig sind, die intensiv sind, die widerständig sind, die in unterschiedlichen Begriffsverständnissen sich zeigen, die in den kleinen ja, ich will nicht sagen Missverständnissen, aber den kleinen Unmöglichkeiten sich zeigen, sich absolut zu verstehen, weil wir eben andere Konnotationen mit bestimmten Begriffen verbinden, die wir im Alltag verwenden, die wir jetzt in unserem Gespräch verwenden etc. pp. Und das ist dann, glaube ich, würde ich tippen, genau das Ereignis der Ich-Konstitution und der Konstitution des anderen. Und genau deswegen ist das Dreckige das Lebendige.
Ja. Genau. Ja, Deleuze spricht an der Stelle, bringt er einen Begriff ein, die Vermählung. Das Gespräch oder in der Übersetzung die Unterhaltung ist eine Vermählung und das klingt jetzt auch erstmal ganz dyadisch, aber das ist für ihn die Antipaarbeziehung. Also es geht nicht, also es gibt, es ist ein, natürlich bei Deleuze immer ein Akt des Werdens. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu Buber, wo man das Gefühl hat, das ist, vollzieht sich zwar in der Gegenwart, aber es bleibt in der Gegenwart. Mhm. Also es bleibt so ein bisschen in der mystischen Schwebe. Mhm. Und bei Deleuze wird es natürlich darüber produktiv, dass es immer ein Werden und eine Bewegung ist. Und eine Vermählung, aber eine Vermählung, der sozusagen gar keine Ehe folgt oder sowas, sondern als wäre man die ganze Zeit im Prozess der Vermählung, aber es ist keine Paarbeziehung, schon alleine deswegen nicht. Und da kommt jetzt vielleicht der Begriff des anderen oder der anderen rein, weil es nicht nur darum geht, dass man ein Gegenüber hat, das man verstehen oder nicht verstehen will oder an dem man wird oder an dem man nicht wird, sondern in diesem ganzen Zwischenraum, der es bevölkert und überhaupt dieses ganze, das Gegenüber als klar umrissenes Subjekt gibt es bei Deleuze sowieso nicht. Es gibt zwar einen Eigennamen, du heißt Johannes und darunter, aber dein Eigenname steht für eine Kombination aus den verschiedensten Elementen, die jetzt gerade alle mitsprechen. Natürlich Gestik und Mimik, aber auch einfach die Ideen, die du reinbringst und der Fakt, dass wir uns in Essen kennengelernt haben und da über andere Dinge gesprochen haben, das ist so der Raum, in dem wir gerade sitzen. Also alles spricht mit. Man hat das Gefühl, in diesem Zwischenraum passiert sehr viel, wird sehr viel und die Vermählung findet, glaube ich, statt. Und deswegen ist es eben keine Paarbeziehung oder nicht ein Gespräch, kein Dialog zwischen all diesen Elementen. Und die ist auch oft asymmetrisch oder aparallel. Und das Missverständnis, weil du das gerade auch noch aufgebracht hast, spielt da auch eine große Rolle und wird aber produktiv. Und da spricht Deleuze dann von seiner eigenen Erfahrung mit seiner Zusammenarbeit mit Félix Guattari, wo die ja sehr, sehr produktiv war, aber eine komische Rhythmik hatte oder eine komische Arrhythmik hatte, weil diese zwei Intensitäten aufeinandertreffen und er spricht davon, dass er manchmal Begriffe, die Guattari eingebracht hat, erst 6 Monate später eigentlich verstanden hat, was er damit wollte. Und beide haben zu einem Begriff gearbeitet, gemeinsam.
Erstmal ist man froh zu hören, dass auch Deleuze Probleme hatte mit Begriffen, die Guattari eingebracht hat, umzugehen.
Ja, genau, aber das ist sozusagen kein Problem, das ist das Produktive. Ja. Und ich glaube, dieser Zwischenraum, das gefällt mir und da sehe ich eben dieses Dreckige und auch, dass es nicht nur den ganzen anderen gibt, sozusagen mit einer Aureole hinterschieden und sich darauf einschwingen, sondern dass einfach da viel passiert, weil mich immer die Produktion interessiert. Mhm. Und weil Verstehen hat ja was, hat natürlich was, also kann was Produktives haben, kann aber auch missverstanden werden als Rezeption oder als Aufnehmen von, also man kann Verstehen ja so auf der Rezipientenseite verordnen, aber ich glaube, dass Verstehen eben eigentlich ein produktiver Akt ist. Und aber je nachdem, wie man diesen Zwischenraum bevölkert, glaube ich, kippt es eher in die eine oder in die andere Richtung.
Ich habe sehr viele Gedanken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie alle sauber sortiert bekomme, um mit dem Schluss wieder anzufangen. Ich glaube sehr, dass Verstehen in irgendeiner Form ein Rezeptionsakt ist, in einer Form, dass man auf irgendeinen Reiz reagiert. Und der mag wie auch immer konturiert sein. Und zugleich wird, das schließt nochmal an das an, was ich vorhin versucht habe darzustellen, glaube ich, das Verstandene, inwiefern es auch immer verstanden wird, erst im Akt des Verstehens als, ich nenne es jetzt mal Gegenstand, produziert. Und das, was da produziert wird, das, was da verstanden wird, hat mit dem Reiz, mit dem Gegenstand, mit dem Menschen, was auch immer, das wahrgenommen wird und das den, den hermeneutischen Prozess ausgelöst hat, nicht zwingend irgendwas zu tun, sondern das kann sich dann in ganz andere Sphären, Stichwort mystische Erfahrungen, hineinbegeben. Und das führt vielleicht auch ein Stück weit zu der Selbsterfahrung von Deleuze im Dialog oder im Austausch mit Guattari. Und zu diesem Phänomen der Vermählung, das ist ein schöner Gedanke, ein schöner Begriff vielleicht auch für dieses Phänomen. Denn ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Form je möglich sein könnte, eine gleichrangige, gleichgewichtige Art des Verstehens von irgendetwas, des anderen, von Texten, von Naturphänomenen oder was auch immer zu haben. Das wird es, glaube ich, nie geben, sondern es ist immer in irgendeiner Form arrhythmisch, hat einen Schwerpunkt stark auf einer Seite, etc. pp. Das wechselt auch. Das ist vielleicht eben auch gerade das eben nicht austarierte, das Dreckige, der Zwischenraum, der auch nie genau bekannt ist. Wie groß ist der Zwischenraum, etc. pp. Das würde aber zumindest in meinen Begriffen des Gesprächs und des Dialogs mit impliziert sein. Also ich würde nie davon ausgehen, dass ich sozusagen jemals in meinem Leben einen absolut gleichrangigen Dialog, ein absolut ebenes Gespräch geführt habe, im Gegenteil. Und trotzdem würde ich sagen, ich habe sehr viele Gespräche geführt. Also womöglich hat das auch was mit dem Begriff zu tun, wenn ich mich jetzt in Deleuze hineinversetze und in vielleicht auch insgesamt die französische Kulturphilosophie der Zeit, dann ist ja zumindest neben einem Begriff, der sehr ereignisorientiert ist, auch ein Gesprächsbegriff, der sehr ereignisorientiert ist, wenn man beispielsweise an die Écriture denkt und an das sich selbst schreiben, dann gibt es, glaube ich, noch einen sehr klassischen Begriff, verstehen, was eigentlich gemeint ist, und den ursprünglichen Geist sozusagen verstehen, herausinterpretieren.
Bei Deleuze jetzt oder nein, in der Alltagssprache?
In der Alltagssprache. Hm. Und ich glaube, das ist etwas, wovon sich Deleuze dann dezidiert lösen wollte. Und deswegen ist vielleicht dann von ihm der Begriff der Vermählung gewählt worden. Das sage ich jetzt in einer relativ rudimentären Deleuze-Kenntnis, also lange nicht so intensiv wie du. Aber ich glaube, man muss da schon zwischen verschiedenen Gesprächsbegriffen unterscheiden und zwischen eben sehr traditionellen, strukturalistischen Gesprächsbegriffen, dass es eben gewissermaßen korrekte Verstehensweisen gibt, die an ein ursprünglich Gemeintes heranreichen würden. Und das würde ich eben völlig in Frage stellen. Und trotzdem würde ich sagen, es gibt Gespräche, auch wenn sie nie auf etwas ursprünglich Gemeintes zurückgreifen können, ja? Das nie finden können.
Genau, ja. Also ohne Anfang und ohne Ende, auch bei Deleuze auch. Und in meinem Verständnis natürlich auch.
Du hast das Prozessuale eben angesprochen und ich muss dabei immer an Whitehead denken und Prozess und Realität und an den Gedanken, dass sich Wirklichkeit immer prozessual ereignet. Und da sind wir, glaube ich, genau bei solchen Verstehensphänomenen, die ja auch kippen können. Ja? Ich produziere Verstehen und in 2 Minuten habe ich einen Heureka-Moment und verstehe dich jetzt ganz anders als eben noch. Und diese Prozessualität ist, glaube ich, auch ganz zentral für Gespräche, für Vermählungen, die sich je neu ereignen dann. Ja? Also ich vermähle mich dann in 2 Minuten ganz anders mit unserem Gespräch oder ja.
Ja. Und ich glaube auch, dass das Gespräch ist ja auch eine Rahmung, also vor allem, wenn man sich zum Gespräch verabredet und kann eben auch darüber, über Nicht-Verstehensmomente, die sowieso die ganze Zeit passieren, aber manchmal sich als vermeintliche Verstehensmomente äußern, indem man nämlich denkt, dass man versteht, was der oder die andere gesagt hat, hinweg, also einen so darüber hieven sozusagen, damit das Gespräch weitergeht. Also das ist, es gibt sozusagen natürlich 2 oder mehr GesprächspartnerInnen, aber dann gibt es natürlich auch sowas wie, man will ja reden, ne? Mhm. Also man will ja weitersprechen und dadurch kommt natürlich so eine über die Dinge manchmal im Prozess glattschleifende Dimension dazu, die eigentlich total holprig ist, wenn man genauer hinguckt, aber die das Gespräch voranbringt. Ich habe dir vorhin im Vorgespräch davon erzählt, dass ich gerade ein Gespräch, das ich geführt habe, editiert habe, also transkribiert und Korrektur gelesen habe und mir dabei aufgefallen ist, dass ich und meine Gesprächspartnerin, ich sage eine Sache, sie sagt das Gegenteil und ich sage exactly. Und eigentlich haben wir uns missverstanden, aber das Gespräch will, also weil wir reden wollen, reden wir weiter. Also das ist, dann könnte man sagen, ist vielleicht ist das der Zwischenraum, aber ich würde es eher als Rahmen bezeichnen, also dass man miteinander sprechen will. Und das gibt natürlich verschiedene Gesprächsformen und es gibt manche Gesprächsformen, in denen man das eher will als in anderen.
Ich glaube, ich würde dir völlig zustimmen und exactly sozusagen. zwar glaube ich, dass es zum einen eine gefühlte, relative Nähe gibt. Also ich kann wie gerade das Gefühl haben, ich verstehe das, was du sagen willst. Ja. Und dann entsteht die Illusion, vielleicht jetzt gerade nicht ganz, aber in bestimmten Situationen, vor allen Dingen in einfacher Alltagskommunikation, ich verstehe komplett den Aussagegehalt. Stellen wir uns ein vermähltes Ehepaar vor und er sagt, ich gehe Brötchen kaufen und das kann natürlich als ganz einfacher, als ganz klar, einfach zu verstehende Aussage gedeutet werden. Die Ehefrau sagt, ja, okay. Und dabei sagt der Mann vielleicht auch, ich bin stocksauer, weil XY, und das kann dann dechiffriert werden oder nicht von der Ehefrau in dem Fall. Oder vom Ehepartner. Und das sind Phänomene, die sozusagen eine Suggestion des Komplettverstehens erzeugen, das überhaupt nicht vorhanden sein kann. Und das auch absolut meines Erachtens nie vorhanden ist. Das ist, glaube ich, das eine. Das ist aber notwendig zur Alltagskommunikation und zur Verständigung zwischen Menschen. Ich glaube auch generell für den Menschen als Conditio Humana wichtig in seinem Zugehen auf Welt, in seiner Weltwahrnehmung im Allgemeinen. Also dass es einen Drang gibt, Naturphänomene in irgendeiner Form zu verstehen. Also Stichwort in der Frühgeschichte, das Deuten von Sternen und das Einbeziehen von Sternen in bestimmte mythologische Deutungsmuster der Welt. Dann gibt es zweitens ein Phänomen, dass du beschrieben hast, jetzt drohe ich den Faden zu verlieren. Gibst du mir nochmal ein Stichwort?
Ich weiß selber nicht mehr, was ich gerade eben gesagt habe.
Das ist wunderbar.
Also vielleicht bringe ich mal ein, dass wir diesen großen Begriff Sinn uns aufgeschrieben hatten beide. Und irgendwie denkt man ja, dass man weiß, was Sinn ist. Oder, und es wird auch oft synonym mit Bedeutung verwendet. Und ist natürlich, das ist natürlich... Es ist gar nicht so leicht, über Sinn zu sprechen, also und ohne das auch so ein bisschen korinthenkarrierisch auseinanderzunehmen. Und trotzdem würde ich gerne über Sinn sprechen, weil was du gerade, also die Frage auch angesichts von Naturphänomenen, die man verstehen will, da sieht man ja, es ergibt irgendwie Sinn, aber man stellt sich vielleicht nicht die Frage, was bedeutet das? Und früher hätte man sich vielleicht die Frage gestellt, was bedeutet das, was will Gott uns damit sagen oder sowas. Aber die Frage stellen wir uns nicht mehr. Wir sehen aber eine sinnfällige, ein Sinngefüge, das wir versuchen irgendwie zu beschreiben in Worten oder so.
Ich mache es jetzt sehr augenzwinkernd. Wir verstehen uns, denn das ist genau
worauf du hinaus wolltest.
Der Punkt, den ich gerade nicht mehr erinnert habe, nämlich bezogen auf dein Ereignis beim Sprechen und beim Wiederlesen des Gesprochenen während des Transkribierens. Ich würde gerade diese Unterscheidung zwischen Bedeutung und Sinn stark machen. Die spielt auch für mich in der Frage nach Präsenz von Schrift eine relevante Rolle, weil ich durchaus glaube, dass ich kann begründen, dass diese Präsenzphänomene, die Schrift induziert, auch sinnhaltig sind. Und ich würde nicht zwingend sagen, dass sie bedeutungshaltig sind, zumindest nicht in einem klassischen strukturalen oder poststrukturalen Sinn. Und auf dieses Ereignis bezogen könnte man vielleicht sagen, es gab keine es hat keine Bedeutung gehabt, also oder es war
eine Bedeutung,
genau, weil es eben konträr war. Aber auf einer Sinnebene, auf einer sozusagen tiefer liegenden, grundsätzlicheren Ebene, hat vielleicht es trotz dieses propositionalen Missverstehens Sinn gemacht. Und das ist vielleicht eine viel, viel wesentlichere Ebene für das Gespräch. Diese Frage nach dem Sinn ist vielleicht die wesentliche Frage, in der wir uns in unserem Alltag oder der wir in unserem Alltag immer wieder ausgesetzt sind. Ja, also wie konstituiert sich uns Sinn? Ja.
Genau, aber da ist ja auch, da kann man ja dann auch wieder unterscheiden, also Sinn natürlich von Bedeutung absetzen einerseits und dann aber auch Sinn, meint man jetzt den Sinn im metaphysischen Sinne oder meint man, also meint man den Sinn des Lebens, meint man die eine sinnfällige Aussage, also weißt du, was ich meine? Das ist so ein Begriff, den man so verwendet, der so viele Konnotationen hat und der, glaube ich, so in einem metaphysischen, philosophischen Zeitalter ganz anders verwendet wurde als in so einem postmetaphysischen, also wir gehen ja jetzt nicht mehr von einem großen Sinn aus, als Horizont, vor dem wir uns irgendwelche Fragen stellen, wie nach Wahrheit, Gott und Schönheit oder sowas. Wir sprechen aber die ganze Zeit von Sinn und auch dem Sinn des Lebens, aber der wirkt eher so, als müsste man den selber produzieren, also nicht als wäre der irgendwie gegeben.
Mir fallen ein, zwei schöne Zitate leider nicht mehr wortwörtlich ein, die ich jetzt auch in den letzten Wochen nochmal zum Beispiel bei Wolfram Hoogrebe in seinem Buch Metaphysik und Mantik oder bei Jean-Luc Nancy, ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt im Vorgespräch, Der Sinn der Welt, gelesen habe. Und zwar gibt es ja eine ganz große Nähe zwischen Sinn und Sinne. Also das Wort Sinn rekurriert ja in einer ganz besonders starken Art und Weise auf die Wahrnehmung, auf die Sinneswahrnehmung. Und ich finde, dass das Wort des Sinns oder der Sinn macht besonders stark den, ich nenne es jetzt mal Transport, der Sinneswahrnehmung hin zu einer Weltvorstellung in irgendeiner Form deutlich. Das scheint mir eine ganz wesentliche Konnotation des Sinnbegriffs zu sein. Also dass es in, du hast vorhin IC verwendet, um ein bestimmtes Moment des Einfühlens in das Gegenüber zu markieren. Und ich glaube, das kann man mit dem Sinnbegriff ganz besonders gut machen, weil der eben genau dieses Moment des Einfühlens markiert oder markieren kann, dieses IC, ohne herabzugleiten auf, ich verstehe jetzt grammatisch, ich verstehe jetzt die Propositionen im Einzelnen, ich kann die Bedeutung jetzt dir vorexerzieren, das genau hast du gemeint und ich verstehe dich besser als du selbst. Ja, so eine ganz klassische hermeneutische Vision, die ist damit überhaupt nicht verbunden, zumindest in meinem Begriffsverständnis.
Ja, wenn sozusagen man Sinn hat und von Sinnlichkeit spricht oder der sinnlichen Wahrnehmung, dann kann man das, sind das quasi wie zwei, die zwei Begriffe sind so verwandt, werden aber eigentlich wie sich gegenüberstellende und ausschließende Begriffe verwendet. Also entweder ich verstehe den Sinn eines Kunstwerks und damit, das ist wieder die Trivialisierung zur Bedeutung, oder ich schieße mich auf die sinnliche Wahrnehmung ein und die ganze philosophische Ästhetik kommt ja von der sinnlichen Wahrnehmung eigentlich. Oder sie wird dann zu so einem Reflexionsurteil oder so oder einem, und dann steht der Sinn wieder im Zentrum, aber ich glaube, was ich sagen will, ist, dass man kann weder den Sinn der Sinnlichkeit bereinigen, noch den Sinn aus der Sinnlichkeit rauskürzen. Das heißt, ich kann weder ein Kunstwerk und sei es eine abstrakte Malerei nur auf der Ebene der Farbwahrnehmung beschreiben, oder das beschreiben kann man sowieso nicht, aber da passiert noch was anderes, als dass ich das wirklich nur über meine Sinnesorgane wahrnehme und sinnlich einordne. Ich sehe dahinter ja irgendwie ein Sinngefüge, eine Struktur. Noch kann ich Sinn zur Bedeutung reduzieren und damit die ganze Sinnlichkeit abschneiden. Und ich glaube, und ich nenne es immer Sinnlichkeit des Sinns, weil ich sagen würde, dass wenn man Sinn eben nicht als Bedeutung und auch nicht nur als Sinngefüge sieht, Sinn hat immer noch einen Überhang, einen Rest, der sehr viel mit Sinnlichkeit zu tun hat. Also es gibt einen Überhang von Sinn in Sinnlichkeit und einen Überhang von Sinnlichkeit in Sinn.
Ich würde das unterstreichen und mit einem Ausrufezeichen versehen. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Möglichkeit wäre, ästhetische Erfahrungen zu beschreiben, als der Moment, in dem die Sinnlichkeit mit dem Sinn konvergiert oder umgekehrt, in der Moment, in dem Sinn mit Sinnlichkeit konvergiert. Es gibt bei Martin Seel beispielsweise diese einprägsame Beschreibung, dass ästhetische Erfahrungen sinngemäß jetzt die Wahrnehmung eines Dings, eines Objekts in seinem So-Sein ist, Punktum. Also nichts weiter als das. Und oder in seinem Erscheinen, dann ist es noch ein bisschen mehr auf
Punktum, die, sagt er, wie Punktum. Bei Roland Barthes.
Ja, genau.
Sehr
genau.
Schön. Ja.
Ich glaube auch mit einer nicht genannten Anspielung an Barthes natürlich. Und dieses Punktum verdeutlicht ja nochmal, also in seinem So-Sein, zumindest wie es für einem erscheint. Und zwar natürlich sinnlich erscheint. Also da die Sinnlichkeit ist ganz unerlässlich. Und zugleich haben wir ja in dem Moment, zumindest würde ich das behaupten, wenn wir ästhetische Erfahrungen haben, Epiphanien haben, vielleicht auch mit Karl-Heinz Bucher gesprochen, Augenblicksepiphanien haben, Sinnerfahrungen. Also in dem Moment, in dem ich etwas ästhetisch wahrnehme, habe ich eine Sinnerfahrung, die nicht mit dem geglückten Auseinanderlegen der syntaktischen Form eines deutschen Gesetzestextes übereinstimmt, sondern dem komplett widerspricht oder widersteht, also die nichts mit dem Verstehen von Bedeutung in irgendeiner Form zu tun hat, sondern die etwas mit, vielleicht könnte man sagen, ästhetischer Erkenntnis zu tun hat, also ganz anderen Formen des Wissenserwerbs und dieser Sinn oder des Sinnerwerbs. Und dieser Sinn wird, glaube ich, ist dann ein ästhetischer, der da sich konstituiert. Und zwar durch Sinne. Also da gibt es, glaube ich, eine ganz große Nähe zwischen Sinn, Sinnen, Ästhetik oder ästhetischer Erfahrung. Und natürlich auch dem Gespräch, um jetzt mal unsere drei Begriffe zusammenzubinden, nämlich dem Gespräch oder dem Dialog zwischen dem Ich und dem Phänomen, das ästhetisch erfahren wird.
Ja, Nancy spricht ja auch von Begegnung, wenn er, also sein letztes Buch mit Caroline Meissner ist auch ein Gespräch. Also sie schreiben im deutsch-französischen Dialog, sie schreibt auf Deutsch, er antwortet auf Französisch. Ich habe es beides in deutscher Übersetzung gelesen. Und sie benutzt aber den Begriff Begegnung in eher Rencontre. Und dann fragt sie, dann sprechen sie darüber, was diese Begriffe gemeinsam haben. Und er sagt, na, das Gegen, das Contre und das Begegnung. Und dann, und da eigentlich sagt er dann was ganz Ähnliches, was ja viele Theoretiker des Gesprächs formulieren, dass das Zwischen eben wichtig ist und das Gegen. Also und dass dieses, dass die Nähe die Distanz sucht und die Distanz die Nähe sucht, aber dass dieses sich berühren in der Begegnung, aber also man berührt immer den anderen und sich selbst. Also das könnte man jetzt natürlich auch so buberianisch auflösen, aber ich glaube, er meint eigentlich was anderes.
Genau, also ich glaube, Nancy, also ich würde schätzen, dass Nancy sich schon seinen Buber gelesen hat sozusagen, aber ich denke, er ist beispielsweise eher bei Levinas, kommt natürlich auch eher von Heidegger her. Auch der Begriff des Gegenstands ist natürlich einer, der genau auch in diese Vorstellung hineinpasst. Also das, was mir gegenüber steht, wird begriffen, verstanden, erfasst, wahrgenommen, also mit dem, was mir der Gegenstand vor mir ist, derjenige, der im Fokus meiner Auseinandersetzung steht in dem Moment. Und sonst wird er insignifikant und fällt raus. Also ja, das ist, glaube ich, auch ein zentrales Phänomen.
Was man dann überhaupt erst Sinn wahrnehmen kann, weil man es als Gegenstand auffassen kann. Ne? Dann wird das ja erst Teil des Sinngefühls.
Genau, also in dem Moment, in dem sich etwas aus der Insignifikanz, aus dem Meer der Insignifikanz heraushebt, in dem Moment, in dem es signifikant wird, wird es zum Gegenstand oder zum Gegenüber. Mhm. Dann wird es verstanden, wird es ästhetisch erfahren und dann gibt es auch Sinnoperationen. Ja. Und es wird eben auch sinnlich wahrgenommen erstmal. Also wir alle kennen ja das Phänomen der Zeugenbefragung, wenn Sachen eben nicht
aus dem... Also wir alle kennen das Phänomen der Zeugen. Warst du schon mal im Zeugenstand?
Nein, sorry. Ich glaube tatsächlich nicht, aber... Ja. Aber also das Phänomen, dass sich Zeugen gerne nicht erinnern, ja, also auch aus psychologischen Umfragen versuchen an Universitäten und so ist das ja bekannt, vielleicht auch in anderen Phänomenen, wenn man sich mit Freunden unterhält oder so, wenn man gefragt wird nach einem Ereignis, das vor 2 Minuten stattgefunden hat, hat man oft schon gar keine Ahnung mehr, weil das, wonach man gefragt wird, nicht sozusagen aus diesem Meer der Insignifikanz herausgeragt hat und deswegen auch in keinster Form, in irgendeiner Form sinnlich wurde, auch wenn der Reiz theoretisch da war, aber es ist nicht signifikant geworden, wurde dadurch in irgendeiner Form, wie man den Begriff der Signifikanz auch immer jetzt belegen will, und wurde dadurch nicht sinnlich verarbeitet, konnte sowieso keine ästhetische Ebene erreichen, das dann sowieso nicht, sondern ist natürlich in der Leere geblieben und konnte auch keinen Sinn erreichen. Also dieses Herausheben aus dem Meer der Insignifikanz zu einem Gegenstand, zu einem Gegenüber ist, glaube ich, etwas ganz Zentrales, auch wenn wir durch Menschenmassen gehen und plötzlich hat man das Gefühl, man wird gesehen oder man sieht jemanden, der vielleicht aber einfach im Meer dieser Masse läuft und eine Person gewinnt dann für uns eine signifikante Kraft.
Ja, ja, dieses Herausragen, ich überlege gerade, dass das ja auch mit Worten passieren kann, vor allem in der Fremdsprache kenne ich das, dass man das einzelne Wörter, ich habe dazu immer Bilder im Kopf, ich bin so ein bisschen so eine Synästhetikerin, also ich habe oft Bilder zu Sprache im Kopf und wenn ich nicht meine Muttersprache spreche, habe ich manchmal das Gefühl, ich stolper über Worte, als würden die rausragen aus dem Feld der Sprachbedeutung, weil ich vielleicht die noch nicht ganz verstanden habe oder weil die ungewöhnlich sind oder weil mir ein Klang auffällt, der mir jetzt in der deutschen Sprache vielleicht nicht so aufgefallen wäre. Und dann ist es so, als würde so ein Wort rausragen und darüber stolper ich und dann wende ich mich dem zu und manchmal wird was draus. Und dann wird dieses Wort, kriegt dann eine Signifikanz und wird von mir mit Sinn aufgeladen und manchmal verwende ich das dann auch tatsächlich weiter als, dann steht es für irgendwas. Und ich glaube, dass die Deleuze und Guattari auch sehr so gearbeitet haben in ihren Begriffsproduktionen. Also sie sprechen ja immer davon, dass sie Begriffe schaffen und oft ist der Begriff zuerst da, also der organlose Körper, den übernehmen sie von Artaud und dann kommt die ganze Theorie dazu, die kommt erst sozusagen danach. Das heißt, dass hier entsteht Sinnproduktion dadurch, dass sozusagen ein Wort signifikanter war als andere und aus der Sprache wir herausgestochen haben. Und dann sprechen Sie noch, oder Deleuze spricht viel davon, dass, und bezieht sich da auch auf Proust, dass sozusagen gut schreiben heißt, in der eigenen Sprache stottern können und die Sprache, eigene Sprache sprechen, als wäre es eine Fremdsprache. Und da geht irgendwie für mich was zusammen, also Signifikanz oder Sinnhaftigkeit nicht nur im Sinne von, was nehme ich wahr, sondern wo ecke ich an und dann, dass daraus dann nicht der Sinn schon da ist, den ich wahrnehme, sondern dass ich über dieses Stolpern anfange, damit zu arbeiten und dann neue Sinngefüge produziere.
Und ich absolut entspricht auch sehr meiner Selbsterfahrung in vielen Kontexten und ich glaube, auch in vielen ganz lebenspraktischen Kontexten und ich glaube, ein Phänomen dessen ist auch, dass einen dann die Sprache, die Begriffe vielleicht auch zuerst anschauen. Also eben, dass sie rausragen und man selbst betroffen ist von ihnen in irgendeiner Form, die vielleicht auch ganz schwer zu beschreiben ist. Es gibt ja dieses Wunderbare, da ist nichts, was dich nicht sieht. bei Rilke. Und ich bezogen auf den Torso Apolls. Und das ist, glaube ich, ein unglaublich mächtiges Bild für genau diese Erfahrung, betroffen zu sein, angesprochen zu sein, gesehen zu werden. Und da sind wir im Bereich des Sinnlichen.
Und des Sehens wieder, ja.
Und des Sehens, genau. Und ein ganz zentrales Phänomen, um dann selbst Sinn zu erfahren, also um mit Rilke fortzusetzen, um dann beispielsweise ein Sinnerlebnis zu haben, du musst dein Leben ändern. Und das basiert dann auf dem gesehen werden, um dann damit mal fortzusetzen, das dann umgewandelt wird in Sinnerfahrung, vielleicht auch in über das Medium der ästhetischen Erfahrung. Bei Rilke liegt das, glaube ich, sehr nahe. Mhm.
Auf jeden Fall. Und da, bei Rilke, und da klingt mir das noch weniger nach Sinnproduktion, sondern nach Eingebung. Also quasi, als wäre es so eine Lebenserkenntnis, die von außen kommt. Ich glaube, ich meine noch mal ein bisschen produktiveres Moment, aber würde zustimmen, dass das, und da sind wir, glaube ich, sehr nah beieinander, dass ich das als ästhetische Momente, also das in das sprachliche oder Theoriearbeit oft beginnt, mit einer ästhetischen Erfahrung beginnt, und damit meine ich nicht der Sonnenuntergang oder Rilke vor der Apollo-Statue oder so, sondern ich meine, manchmal in einem Text springt ein Wort an. Und dann weiß man, da ist doch irgendwas. Und dann springt einem vielleicht ein anderes Wort an und man fängt an, dann damit zu basteln. Und oft entwickelt man, ich meine, du schreibst, ich schreibe, wir wissen oft, woher kommen denn die Ideen. Mhm. Oft sind es, glaube ich, nämlich dieses Hervortreten von Begriffen aus, die einen anspringen. Und das würde ich eben sagen, ist eine ästhetische Erfahrung, aber natürlich nicht ästhetisch im Sinne von, ich sehe die Druckertinte auf dem Papier, sondern eine ästhetische Erfahrung des Sinns. Also, und da finde ich, geht, also das ist eine sinnliche Erfahrung des Sinns, die aber einen quasi anschreit, man soll was damit machen. Kannst du damit was anfangen?
Ich glaube schon, weil ich eben, wie ich versucht habe, eben schon anzudeuten, ästhetische Erfahrungen immer als sinnhaft erfahre, sehe, bezeichnen würde und dementsprechend auch Situationen sehe, ähnlich wie du sie beschreibst. Es gibt Momente, in denen hat man Sinnerfahrungen in Texten, die gerade eben nicht was mit einem Auslegen von Bedeutung zu tun haben in diesen Texten, sondern mit einzelnen Ausdrücken oder Begriffen, die Ideen auslösen, die Arbeitsprozesse, Gedankenprozesse auslösen und die in einer eigentümlichen Konstellation, in der sie zueinander stehen, Sinn ergeben. Und diese also der Moment, in dem diese Konstellation zustande kommt, ist, glaube ich, ein Moment einer ästhetischen Erfahrung, die, glaube ich, schon auch sinnlich induziert ist, in der Form, dass man ja schon auch die Wörter lesen muss und sehen muss. Und zwar zumindest vor dem inneren Auge. Also man liest ein Wort vielleicht Material und dann geht ein Assoziationsprozess im Kopf los und man hat andere Zitate wieder im Sinn, die zusammen dann ein gewisses Gebäude, Sinngebäude ergeben, das zugleich eine ästhetische Erfahrung dann ist. Das würde ich schon absolut, absolut unterzeichnen. Das ist für mich auch ein wesentlicher Gedanke in dem Buchprojekt, weil es mir schon darum geht, bestimmte Schriftphänomene mit bestimmten Sinnphänomenen zu verbinden, auch mit einer Sinnlichkeit, Stichwort Präsenz, in Berührung zu setzen. Und ein nicht unwichtiges Argument für mich sind ästhetische Erfahrungen, weil ich glaube, dass die, das würde en detail jetzt zu weit führen, aber ich glaube, dass eben diese ästhetischen Erfahrungen so in dem Rahmen, in dem wir jetzt auch im weiteren Kontext zumindest, den wir jetzt schon diskutieren, eng angebunden sind, auch bei Schriftphänomenen oder ein Begründungshorizont für das liefern, so muss ich es vielleicht formulieren, worauf ich hinaus will mit dem Buch. Ja. Also passt sehr.
Ja. Ich muss gerade noch dran denken, Ich denke gerade über den, also weil du ja auch gerade beschrieben hast, das wird so aus dem Bedeutungskontext, also erstmal die Sinnlichkeit von einzelnen Begriffen, jetzt unabhängig von dem Bedeutungskontext und dass man dann damit produktiv anfängt zu arbeiten. Ich muss so ein bisschen an die talmudische Hermeneutik denken. Und jetzt wage ich mich natürlich in einen Bereich vor, wo ich keine Ahnung habe, aber ich war in einer Talmud-Lesegruppe, die leider gerade nicht mehr fortgeführt wird, aber hoffentlich bald wieder. Und da habe ich so ein bisschen was dazu, also eine Ahnung davon gekriegt, was so eine talmudische Hermeneutik sein kann. Und eine Regel davon war, dass wenn an einer Stelle zwei Worte nebeneinander auftauchen und an einer ganz anderen Stelle, unabhängig von dem, was dort steht, also von der Bedeutung, die gleichen Worte in derselben Kombination auftauchen, dass man die eine Seite heranziehen kann, um die andere zu belegen. Das heißt, dass was dann noch auf der Seite steht, herangezogen werden kann, um das Erstere zu begründen. Und das hat was für mich, was unheimlich Ästhetisches, weil es nicht von der Bedeutung her denkt, sondern nur von, als würde man den Text in sich zusammenfalten und sagen, was hier, also es geht nur um die Präsenz quasi, die Nähe von Worten zueinander, aus denen dann wieder ein Argument begründet werden kann. Aber am Anfang steht eigentlich eine, jenseits jedes Bedeutungskontextes eigentlich eine buchstäbliche, das ist nicht eine, wie soll ich das beschreiben? Also es ist, es hat für mich eine, erinnert mich sehr an künstlerisches Arbeiten. Hier ist was und da ist was. Und ich weiß, das hat eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun, aber irgendwie hat es doch was miteinander zu tun. Ich bringe es zusammen und dann generiere ich den Sinn.
Das ist sehr interessant. Also ich habe mich nie mit talmudischer Hermeneutik auch nur einen Deut befasst. Also du bist da schon deutlich weiter als ich drin in der Thematik. Ich kann jetzt nur versuchen, mich ganz von außen dem anzunähern. Und das droht jetzt in gehobenen Unfug abzugleiten. Aber ich probiere es trotzdem mal auch auf die Gefahr hin, dass dem so ist. Das ist ein ganz spannender Gedanke, der mich auch ein Stück weit gerade elektrisiert. Weil ich das völlig nachvollziehen kann, was du meinst, oder es zumindest glaube. Und,
exactly.
genau. Und auch das Gefühl habe oder auch selbst die Assoziation hätte, das hat was Künstlerisches oder und auch was sehr sinnlich-ästhetisches, was da passiert oder passieren kann. Was sehr auch je neu Konstellierendes und zugleich habe ich die Assoziation, dass wir natürlich im Judentum viele Strömungen haben, Stichwort Kabbala, die mit einer gewissen Form der Wortmagie agieren, die dann auch in der christlichen frühen Neuzeit eine riesige Relevanz hatten, etc. pp., eben gerade auch vor dem Hintergrund der magischen, in Anführungszeichen, Strömungen der christlichen frühen Neuzeit. Und dass wir aber es mit einer textuellen Kohärenzbildung im Judentum als eine der großen Buchreligionen ja schon zu tun haben. Und das besagt ja, dass frei nach Aßmann, dass die kulturelle Kohärenz an Texten und an der Sicherheit der Texte gebildet wird, die dann jeweils interpretiert werden und für deren Verständnis es Interpreten braucht, die sozusagen den Text korrekt auslegen, weswegen die Heiligung des Textes so immens wichtig ist, dass gewissermaßen der kulturelle Bestand erhalten bleibt. Und das wiederum ist ja auch ein Phänomen, das bei der Tora eine und auch im Talmud eine wesentliche Rolle spielt. Und ich bin mir jetzt sicher, da bin ich aber eben völlig im Unklaren, nicht sicher, da bin ich völlig im Unklaren, inwieweit beispielsweise Schreibweisen auch im Talmud Wort für Wort oder Zeichen für Zeichen festgelegt sind und inwieweit zum Beispiel auch die Anordnung auf Seiten tradiert ist. Also ich kann mir vorstellen, dass, ich weiß es einfach nicht, dass schon die Anordnung auf Seiten sich nicht unterscheidet von Ausgabe zu Ausgabe. Und wenn dem so ist, dann haben wir ja im Unterschied zu den 353 Faustausgaben oder wie viele es auch immer sind, ein und dieselbe auch Materialität, skripturale Materialität, Buchmateriale oder Schriftrollenmateriale, Materialität, die immer wieder erhalten bleibt. Und das Umfeld ist immer identisch oder wäre dann immer identisch. Und es wird auch durch gewisse kulturelle Praktiken abgesichert, dass dem so ist. Und dann hat man ja einen festen Interpretationsraum, in dem man sich aufhält, sodass diese Strategie zugleich auch eine ganz klassisch, ich nenne es jetzt mal bibelexegetische Strategie sein kann, oder eine Strategie analog zur Bibelexegese sein kann, auf einem ganz klassischen Weg Bedeutung zu, also und zwar mit Betonung auf Bedeutung, nicht Sinn, Bedeutung herzustellen oder einen Text zu interpretieren, auch wenn dieser Weg uns erst einmal kontraintuitiv scheint. Und ich finde es ganz faszinierend, dass du jetzt aber eine sehr ästhetische Lesart des Ganzen hast, die ich aber absolut schlüssig finde und die mir sehr nahe ist erstmal als Reaktion. Und weil es für mich gerade so eine Doppelfigur bekommt, ja, bin ich ein Stück weit elektrisiert.
Ja. Weil du ja an Schrift als Präsenz oder die Präsenz der Schrift arbeitest. Und ich dachte irgendwie, das muss ja dann was damit zu tun haben. Also man kann, das muss ja was mit dem Wort der Präsenz des Begriffs oder des Wortes zum Beispiel auch zu tun haben. Und dann frage ich mich, welche Rolle die Buchstäblichkeit spielt. Also, dass ein Wort aus Buchstaben besteht. Mhm. Also, ob eine Präsenz sich auch dadurch herstellt, dass es so geschrieben wird und nicht anders. Und man sozusagen nicht das Wort als Sinn, also die Bedeutung des Wortes sucht, sondern auch das, die Präsenz sich auch darüber herstellt, wie das Wort geschrieben wird, wie es auf der Seite steht. Jetzt hast du beim Talmud gesagt, bestimmt die Seite ist ja auch grafisch angeordnet. Das ist ja auch alles eine Form der ästhetischen Präsenz, die aber ein Wort, die mehr auf Buchstäblichkeit zielt als auf Wörtlichkeit. Und genau, und Wolfgang Hegner, genau, bei dem habe ich gelesen, dass er sagt, die Bibel muss wörtlich gelesen werden und der Talmud muss buchstäblich gelesen werden. In der Bibel hat man natürlich die Magie des Wortes und die auch nicht Wort im Sinne von, ich kann einfach die Bedeutung rausziehen, aber das heilige Wort. Aber trotzdem hat das natürlich eine ganz andere Qualität als diese grafische Präsenz der Schrift im Talmud zum Beispiel. Und der Unterschied, also ich frage mich, wie sehr bei der Präsenz der Schrift die Buchstäblichkeit eine Rolle spielt.
Ja, ich glaube sehr, mit Ausrufezeichen. Also je nachdem, welchen Akzent man setzt. Aber Buchstäblichkeit oder Zeichenhaftigkeit spielt eine ganz wesentliche Rolle. Mir ist das in besonderem Maße klar geworden durch mein Leben in Japan, weil wir es da ja nochmal mit einer ganz anderen Zeichenintensität über die Kanji zu tun haben. Deswegen ist der Begriff Buchstäblichkeit auch vielleicht problematisch, weil er ja das Alphabetsystem zur Grundlage nimmt. Aber im Japanischen ist es ja so, das versuche ich jetzt auch nochmal ein Stück weit aufzudröseln, für alle Menschen, die in etwa mir vor 2,5 Jahren entsprechen, nämlich keine Ahnung von japanischen Schriftsystemen haben, dass auf der einen Seite es die Kanji gibt, die den chinesischen Han-Schriftzeichen historisch weitestgehend entsprechen. Dann gibt es eine Silbenschrift Hiragana, die es ermöglicht, alle Laute als Silbenschrift zu schreiben. Und es gibt ein zweites Silbenschriftsystem, Katakana, das es ermöglicht, alle, oder das dazu gebraucht wird, alle nicht ursprünglich japanischen Ausdrücke zu schreiben. Und jetzt ist es möglich, jedes Wort, das mit Kanji geschrieben wird, oder jede Halbbedeutung, die mit Kanji geschrieben wird, auch in Hiragana zu schreiben. Also man kann das Japanische komplett ohne diese sehr komplexen Schriftzeichen schreiben, für die man 2.500 ungefähr braucht, oder von denen man ungefähr 2.500 braucht, um im Alltag gut durchzukommen in Japan. Und es gibt, wie im Chinesischen, logischerweise mehrere 10.000 Stück, 40.000, 50.000. nur 2.500 reichen aber in etwa. Und jetzt können die aber eben, wie gesagt, auch alle in der Silbenschrift geschrieben werden. Und trotzdem werden die Kanji im japanischen Alltag gebraucht und haben eine immense Bedeutung. Und das geht so weit, dass viele Menschen, auch meine Studierenden zum Teil oder mein Tandempartner, promovierter Philosoph, einzelne Kanji zum Teil nicht lesen kann. Also der kann mir nicht sagen, dieses Kanji bedeutet X oder bedeutet Y, wenn ich ihn frage. Aber er kann das Wort, in das dieses Kanji eingesetzt wurde, mir genau übersetzen oder mir genau dessen Bedeutung sagen. Und er kann auch sagen, wie es gesprochen wird. Aber er kann das dem einzelnen Kanji keine Bedeutung zuweisen, weil er das nicht gelernt hat oder weil er das irgendwann vergessen hat. Ich vermute, das ist nur eine Vision, Japanerinnen und Japaner fühlen sich wie wir, wenn wir Fremdsprachen lernen, ein Stück weit ein Leben lang, weil man immer wieder mit der Unvollständigkeit der eigenen Sprachbefähigung konfrontiert wird. Und im Japanischen ist es eher die...
Und zwar auf der Schriftebene.
Ist es die Schriftebene.
Ja, das haben wir ja auch im Alltag, dass wenn ich das Fremdwort, das man irgendwie nachschlagen muss, aber nicht auf der Schriftebene. Also das Alphabet haben wir alle drauf.
Genau, und der Hintergrund, warum in Ostasien insgesamt warum das eine, das ist jetzt meine Erklärung, eine Kultur ist, die so auf Auswendiglernen bedacht ist, das hat mit dem Schrifterwerb zu tun. Denn junge Japanerinnen und Japaner lernen, also können Zeitung lesen, soweit ich weiß, mit 16, 17 allmählich. Vielleicht auch sehr gute mit 15 beginnen sie schon, aber vorher fehlen ihnen ausreichend Kanji, Zeitungen lesen zu können. Und das führt dazu, dass die sehr lange brauchen, um sich überhaupt in der eigenen Kultur zurechtzufinden. Weswegen dann so viel auswendig gelernt wird und das eine so große Aufgabe ist, einmal im Leben das zu erreichen, während wir in Europa ja viel mehr auf dem Sprechen sind, weil es überhaupt kein Problem ist, 26 Buchstaben zu lernen. Also Japaner nehmen das natürlich nicht ernst. Ja, da haben schon die beiden zwei Silbenschriftsysteme, 160 Zeichen oder wie viel auch immer, zusammen zumindest. Jetzt ist aber eben in diesen Kanji eine ganz andere oder eine ganz andere Offensichtlichkeit der Buchstabenpräsenz vorhanden.
Ja, man kann so richtig das signifikante Flirren der da drin spüren, ne? Also auch wenn, sehr interessant finde ich, dass du sagst, dein Tandempartner kann das Wort verstehen und zuordnen und dir genau sagen, was es bedeutet, aber es gibt mitten im Wort oder in dem Begriff gibt es ein Element, das sozusagen spricht, ohne dass er es hören kann. Also das ist so das Flüstern in der Sprache selbst oder so.
Genau, also oder in den Zeichen
selbst. In den Zeichen, genau.
Ganz, ganz faszinierend. Das gibt es auch in den Buchstabenschriften, zumindest als ganz, ganz unsichtbare Residuen. Du kennst vermutlich die Aleph-Geschichte, also dass das A ja ein mittlerweile um 180 Grad gedrehter Stierkopf ursprünglich ist und das Aleph, ich glaube, auch einfach Stier meint im Hebräischen. Dass man da also auch noch so piktogrammatische Residuen hat, zumindest wenn man es weiß und ahnt, die in den Alphabetschriften noch ganz, ganz latent vorhanden sind. Also wenn man das hört und sich das vorstellen möchte und das noch nicht kennt, man schreibe ein A mit einem Strich in der Mitte, der deutlich zu sehen ist. Und dann dreht man einfach das Blatt um und schaut das A an und dann kann man einen sehr stilisierten Stierkopf sehen. Und derartige piktogrammatische Phänomene gibt es mit den Kanji sehr stark. Zum Teil ganz offensichtlich, zum Teil verborgener. Dann kann man oft die einzelnen Bestandteile der Kanji, wenn man will, in irgendeiner Form zusammen, also eines einzelnen Kanjis, das ist dann ja sehr häufig aus mehreren Bestandteilen geformt, und die kann man mehr oder minder zusammenlesen und dann deren Bedeutung verstehen. Das erschließt sich zum Teil nur sehr, sehr schwer. Zum Teil gibt es auch mehrere Kanji, die zusammen dann einen Begriff ergeben. Also wenn man sich zuprostet, Kanpei, dann hat man, und jetzt kriege ich die Reihenfolge wahrscheinlich mal wieder falsch rum hin. Aber das eine Kanji von Kanpei ist Trockenheit und das zweite ist Becher, glaube ich. Also das zu posten ist, lass den Becher trocken machen, sozusagen als Einwortbegriff. Das ist dann auch eine gewisse Sprachspielerei, die vielleicht an das Deutsche erinnert, Substantive zusammenzulegen und dann neue Worte wie Staubsauger oder so etwas zu erzeugen. Und das sind dann eben Begriffe, da können viele Japaner oder können nicht immer die Japaner beide Begriffe oder alle drei Kanji, sondern manchmal fehlt eins. Man kann es aber sprechen. Und man kennt aber die Einzelbedeutung nicht, weil es immer nur in Verbindung mit anderen Kanji gebraucht wird. Das erschließt sich nicht immer so direkt, sondern zum Teil muss man das auch sehr abstrakt wissen. Das Verrückte ist, dass, und das ist diese immense Buchstabenpräsenz für mich zumindest, die Kanji haben, oder Zeichenpräsenz. Also wir haben eine piktogrammatische Ebene, wir haben eine Lesung, eine sogenannte chinesische Lesung, dann gibt es eigentlich immer noch eine zweite Lesung, eine sogenannte japanische Lesung, Onyomi und Kunyomi. Sehr häufig gibt es noch eine dritte, manchmal auch eine vierte Lesung ein und desselben Kanjis, je nach Kontext. Und es gibt häufig als weiteren Punkt eine gewisse eigene, ich nenne es jetzt mal materielle Ästhetik, das sind ja auch gewissermaßen beinahe kleine Kunstwerke, die wir in der die dann in der Kalligraphie, in der japanischen Kalligraphie in den Vordergrund rückt, denn auch Japaner können, wenn sie nicht wissen, welcher buddhistische Sinnspruch in der klassischen Kalligraphie steht, das nur sehr, sehr schwer lesen, weil es wirklich extrem stilisiert ist und eben auf seine Materialität reduziert, weitestgehend. Das heißt, wir haben eigentlich mindestens vier Ebenen, eine reine Bedeutungsebene, die man abstrakt lernen kann. Da konnte ich auch mal von sehr vielen Kanji die Bedeutung, bevor ich aufgehört habe, zu üben. Dann gibt es eine japanische Lesung, eine chinesische Lesung und noch eine eigene Materialität, die diese Zeichen haben. Und so gewinnt dieses einzelne Zeichen eine immense Präsenz und wird je nachdem, welchen Bedarf es gerade gibt, anders aufgelöst. Also entweder liest man es nur nach der Bedeutung oder man liest es chinesisch oder japanisch, je nach Kontext. Steht es alleine, steht es im Verbund mit anderen Kanji oder es hat eine eigene Materialität, die zum Beispiel in der Kalligraphie relevant wird. Und das ist wie in meiner Vorstellung wie ein Gummiband. Also es ist nicht wie das eine steht für das andere im europäischen Raum, sondern das eine kann für ganz vieles stehen und nach jeder Lektüre, nach jedem es steht für das, geht es wie einem Gummiband zurück und kann wieder neu aufgelöst werden.
Wie so eine Etymologie des Zeichens, nicht des Wortes sozusagen.
Genau,
ne?
Genau. Ganz, ganz faszinierend. Ja. Und da wird die Präsenz ganz groß. Und,
ja, ganz, auf jeden Fall. Auch dieses, ich dachte gerade, ich muss an Wittgenstein denken. Und, es gibt allerdings Unaussprechliches, das zeigt sich, es ist das Mystische. Und jetzt geht es ja hier nicht um das Gesprochene, sondern um die Schrift. Aber da zeigt sich ja was mitten, also auf der visuellen Ebene des Zeichens blitzt da was auf, scheint da was auf, von dem man weiß, es hat Bedeutung oder hatte mal Bedeutung, aber es ist nicht lesbar. Und das kann was, eine Präsenzerfahrung, aber vielleicht auch so einen leichten mystischen Ton haben oder so, ne?
Sehr, mit Ausrufezeichen. Es gibt beispielsweise, das ist jetzt ein sehr kulturpraktisches Phänomen, das aber vielleicht dazu passt, ein Fall, dass ich ein Kanji gelernt habe für Kreuzung. Und dann habe ich das irgendwann mal an die Tafel geschrieben bei meinem Tandem und gezeigt. Und dann meinte mein Tandempartner, oh nein, das schreibt man auf keinen Fall so. Kreuzung wird ganz anders geschrieben und schrieb drei viel komplexere Kanjis. Ich würde es jetzt nicht zusammenkriegen. Hin, die zusammengelesen Kreuzung bedeuten. Und hat dann erklärt, irgendwann um 1600 herum, ich glaube sogar noch, ja, vielleicht danach, wahrscheinlich danach etwas, gab es eine große Phase, ich krieg's jetzt leider historisch nicht genau zusammen, jedenfalls gab es eine Phase, in der es sehr viele Attentate gab. Und diese Attentate fanden immer statt an Kreuzungen. Und daraufhin ist dieses Kanji, das eigentlich einfach ein ganz neutrales Kanji-Verkreuzung war, lebensweltlich verbunden worden.
Hat sich gefärbt mit der Bedeutung von Anschlag.
Genau, ja. Von Anschlag, von Attentat etc. pp. Ist aus dem Alltagsgebrauch herausgekommen und ersetzt worden durch diese drei ganz anderen Kanji, die viel komplexer sind. Und ich habe mir einfach nur an den Kopf gefasst, weil es dieses eigentlich sehr einfache, schön zu lernende Kanji gegeben hätte, hätte es nicht diese Anschlagsthematik gegeben, historisch. Also
transportiert sich die Geschichte in den Zeichen.
Genau, ja. Es ist natürlich auch historisch noch ganz massiv semantisch aufgeladen. Ja. Ich weiß nicht, dazu kann ich viel zu rudimentär Japanisch bisher, wie sich das dann auch im sprachlich widerspiegelt. Ich vermute, das funktioniert äquivalent auch mit gesprochener Sprache, wäre mir da aber nicht ganz sicher. Ja. Weil eben diese grafischen Elemente, der Zeichenbedeutung, der gelesenen Zeichenbedeutung dann herauskippen.
Ja. Also wir haben das ja, deswegen hatte ich gerade den Begriff Etymologie reingebracht, das haben wir in der Wortbedeutung auch, dass man weit zurückgehen kann oder eine ganze Geschichte sich in der Bedeutung eines Wortes irgendwie abzeichnet. Interessant finde ich das, wenn das sich im Zeichen selbst...
Genau.
Aber wir können es ja...
Das können wir gar nicht, ja?
Ja, also ein ganz bisschen hat man es vielleicht in dem Sinne, dass sich Schreibweisen ändern und alte Schreibweisen noch irgendwie näher dran sind an der ursprünglichen, anderen Bedeutung, aber nicht sozusagen so vor Augen auf dem Blatt oder als Neonzeichen oder also im Zeichen noch enthalten, auf die Weise nicht. Also
ich würde dir recht geben, wir haben es in Schreibweisen und wir haben es ausgelagert in die Typografie ganz stark. Also wenn man an Frakturschrift beispielsweise denkt und an die temporäre Okkupation der Fraktur durch die Nazis und dann wieder die prompte Ablehnung. Ich kriege die historischen Zusammenhänge leider jetzt nicht mehr präzise zusammen, aber oder auch das Phänomen, dass um 1800 viele deutsche Schriftsteller sich für ihre Werkausgaben ihre eigene Type stechen lassen wollten und darauf bestanden haben, dass sie mit eigener Type gedruckt werden. Das sind Phänomene, die so ein bisschen die semantische Aufladung auch von Schrift nochmal und von den Schriftzeichen selbst zeigen. Aber es liegt dann ja eher, ich nenne es jetzt mal, in der Schreibweise der Zeichen, eben entweder oder der Worte mit einer alten Schreibweise und weniger in den Zeichen selbst. Also es ist nochmal eine Differenz, die wir hier nur sehr schwer in Europa fassen können, glaube ich. Ja.
Ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
Ich danke dir sehr. Hat mich sehr, sehr gefreut. Danke dir für die Einladung.